Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach den massiven Drohnen- und Raketenangriffen des Irans gegen Israel dürfte in der Nacht Israel gezielt auf Militärbasen zurückgeschlagen haben. Laut Iran seien alle Drohnen abgefangen worden. Laut der New York Times, die sich auf US-Geheimdienst und Militärquellen berufen, dürften sehr wohl Einschläge in Militärbasen oder terroristische Infrastruktur des Mullah-Regimes gelungen sein. Wie das in der Region weitergeht, ob jetzt wirklich die große Eskalation kommt oder ob es sich um so gezielte Gegenschläge weiter handeln wird, das möchte ich jetzt den ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Experten in dieser Region Martin Engelberg fragen und damit schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Also natürlich, Israel bekennt sich nicht offiziell, aber glauben wir jetzt einmal der New York Times mehr als dem Mullah-Regime, es dürfte in der Nacht gezielte Angriffe gegeben haben gegen Militärbasen oder Fliegerbasen der iranischen Revolutionsgarde, die ein bisschen als Paten des Terrors in der Region gelten. Ist das jetzt der Beginn einer völligen Eskalation oder sind das nur gezielte Schläge?
Also ich glaube, dass wir hier einen psychologischen Krieg vom Feinsten sehen. Ich denke, dass Israel einmal abgewartet hatte, einige Tage nach diesem doch massiven Angriff aus dem Iran, auch auf Drängen der westlichen Staaten. Ich glaube, die Reaktion der westlichen Staaten war aber nicht vehement genug für Israel. Also Israel hatte sich da schon schärfere Sanktionen auch vor allem von der Europäischen Union erwartet.
Gegen den Iran.
Gegen den Iran. Und ich denke, dass jetzt sozusagen das, wie ich gesagt habe, der psychologische Krieg beginnt. Das war ein erster, glaube ich, Nadelstich. Gerade so viel, dass er wehtut und gerade aber so wenig, dass jetzt der Iran nicht wieder reagieren kann schon. Und jetzt ist die Frage, was ist da genau passiert? Und ich glaube, da gibt es einige Vermutungen und fast einige pikante Details darüber, was da geschehen, was da wohl geschehen ist.
Sind das für pikante Details?
Das Erste war, dass die Iraner ja gesagt haben, dass es Drohnen waren. Wenn es Drohnen waren, dann ist die Frage, wo sind die gestartet? Die sind sicher nicht von Israel aus gestartet. Das heißt, da gab es die Vermutung, die wurden im Iran selber gestartet. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag gegen das Regime, weil die haben das Land da nicht unter Kontrolle. Also war die Rede davon, dass es in Kurdengebieten gestartet wurde. Das heißt, da gibt es Kollaboration mit Israel im eigenen Land. Nummer zwei ist die Frage, was genau waren dort die Ziele? Also Isfahan ist die Stadt, wo die ganze Atomproduktion stattfindet. Es war aber ganz sicher kein Schlag gegen diese Produktionsstätten. Aber dort gibt es zum Beispiel auch einen Flughafen, wo angeblich die letzten noch sozusagen funktionierenden amerikanischen Flugzeuge stationiert sind, die F-15 Flugzeuge, die noch aus der Zeit von vor der Revolution stammen, aber doch immerhin funktionsfähige Flugzeuge sind. Also den Flughafen dort außer Kraft zu setzen, diese verbliebenen Maschinen außer Kraft zu setzen, könnte eine Vorbereitung für einen größeren Angriff gewesen sein. Dann gab es aber auch Berichte, dass es letztlich dann doch Gleitbomben waren, die aus weiter Distanz abgeschossen wurden. Dann würde man aber meinen, dass es da schon verheerendere auch Schäden gegeben haben muss. Noch haben wir aber keine Bilder gesehen darüber, was dort wirklich geschehen ist.
Es geht ja auch die Erzählung völlig auseinander. Also wie gesagt, das Mullah-Regime behauptet, sie hätten alles in der Luft abgefangen. Ja. Die US-Quellen sagen das Gegenteil. Es gab sehr wohl Einschläge, aber wie Sie sagen, kontrollierte Einschläge. Also jetzt nicht in Richtung Flächenbrand. Interessant war aber, dass schon gestern am Abend plötzlich US-Medien gemeldet haben, da tut sich was Eigenartiges im Iran, weil die ganze iranische Revolutionsgarde hat sich in Bunker begeben. Haben die eine Vorwarnung gehabt? Gute Intuition? Was war da?
Also Intuition. Nein, ich denke auch wieder, psychologischer Krieg, also da ist, da werden alle Informationen gesammelt. Ich meine, die Iraner sind natürlich auch nicht blöd. Ja? Also das heißt, die beobachten natürlich zu jeder Zeit genau jede Bewegung, die auch auf israelischer Seite stattfindet. Also die beobachten sich gegenseitig und werden wohl irgendwelche Indikatoren gehabt haben dafür, dass ein Angriff bevorsteht. Es ist natürlich keine Frage, dass die Revolutionsgarden im Fadenkreuz stehen. Die stehen auch tatsächlich hinter all dieser Aggression, nicht nur gegenüber Israel, sondern ja auch die Unterstützung der Terrororganisationen, dieser Proxies, wie man sie nennt, in Syrien, Libanon, Gazastreifen, Jemen. Mhm. Und auch da wieder komme ich wieder zurück auf die Europäische Union. Wir haben es noch immer nicht geschafft, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Mhm. Da gibt es immer noch in der Europäischen Union Widerstand von einigen Ländern, das zu tun. Wir als Österreicher sind da immer wieder ein bisschen in der Zwickmühle. Wir besprechen es immer wieder im Außenpolitischen Ausschuss, warten aber da doch vor allem auf Deutschland, das auch noch nicht in die Richtung sich bewegt hat. Mhm. Und ich glaube, da ist aber die Enttäuschung auch in Israel sehr groß darüber. Amerika hat es ja getan, auch Großbritannien hat auch die Sanktionen jetzt verschärft. Mhm. Aber letztlich müsste schon auch die Europäische Union mitziehen.
Mhm. Das heißt, Sie glauben, wenn die EU jetzt auch die Revolutionsgarden, und die gelten ja sehr, seit sehr, sehr langer Zeit auch als Sponsoren des Terrors, die teilweise auch direkt, ich habe selbst gesehen bei Syrienkrieg-Reportagen, in Damaskus gemeinsam mit russischem Militär sehr wohl quasi genaue Hilfe geben, wie, wo, was man zuschlagen soll. Wenn die EU die als Terrororganisation gelistet hätte, hätte das die Stimmung in Israel ein bisschen besänftigt?
Ich glaube schon. Also das eine ist, sie auf die Terrorliste zu setzen, was, sagen wir mal, ja auch eher ein symbolischer Akt ist, aber auch die Sanktionen zu verschärfen. Ja, also wir haben ja noch immer das Problem, dass dieses Atomabkommen, JCPOA, das dann die Amerikaner gekündigt haben, so ein bisschen so halb in Kraft ist ja noch immer, weil ja diese sogenannten Snapback-Sanktionen nicht ausgelöst wurden, wo man gesagt hat, also in dem Moment, wo Iran verstoßt gegen dieses JCPOA, dann kommen wieder die Sanktionen zurück, die ja davor schon sehr, sehr scharf waren. Mhm. Aber seitdem nicht wirklich durchgesetzt werden oder fast im Gegenteil, zum Beispiel die Franzosen haben sogar ein Instrument geschafft, damit diese Sanktionen umgangen werden können. Ja? Also das heißt, wir haben eine Situation, wo Europa da, glaube ich, Israel nicht das Gefühl vermittelt, wirklich ernsthaft gegen den Iran vorzugehen. Und ich glaube, da hatte Netanyahu jetzt einmal abgewartet, es war ja ein Außenminister nach dem anderen bei ihm, um ihm zu versichern, also jetzt wird das ernst genommen, was der Iran da getan hat und wird sanktioniert werden. Und man muss jetzt sagen, da war jetzt eigentlich sehr viel heiße Luft aus Europa, leider.
Sie kennen ja auch viele Leute in Israel. Sie haben jetzt selber gesagt, was da derzeit im Gang ist, ist ein Nervenkrieg, natürlich von beiden Seiten. Wie reagiert man in Israel?
Ich glaube, dass was in Israel dann doch gelungen ist in dieser Nacht dieses Angriffs aus dem Iran, dass die Regierung und das Militär ein bisschen vom Vertrauen wiederhergestellt hat, das am 7. Oktober verloren gegangen ist. Mhm. Und es hatten doch die Menschen, wir waren also sagen mit unseren Familienangehörigen die ganze Nacht irgendwie laufend in der WhatsApp-Gruppe in Kontakt. Da war schon das Gefühl, also dieses Land ist, kann doch für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Und das hatte fast für mich Gefühl auch so wie nach dem Sechstagekrieg, dass das wirklich möglich war, praktisch alle Raketen abzufangen, war schon ein Triumph. Mhm. Ich glaube, das Leben hat sich sofort am nächsten Tag normalisiert. Leute sind wieder zur Arbeit gegangen, im Café gesessen.
Am
Strand gelegen. Und das muss man ja sehen. Ich meine, da sind ein paar hundert Raketen abgeschossen worden. Also wenn die eingeschlagen hätten, wäre das verheerend gewesen. Mhm. Also das heißt, ich glaube, dass in Israel jetzt einmal, natürlich im Schatten der Situation insgesamt, aber das normale Leben jetzt wieder weitergeht. Mhm. und man sich schon eben auf die Regierung und das Militär verlässt, diese Situation doch zu handeln.
Es hat aber auch gezeigt, dass Israel nicht isoliert ist. Man muss auch der Fairness halber dazu sagen, das war so ein Ausmaß an Raketenbeschuss, sagen internationale Militärexperten, die natürlich einen echten Schaden hätten anrichten können, die aber tatsächlich die israelische Luftabwehr nicht alleine hätte stemmen können. Es haben mitgeholfen, also bestätigt, die USA, Großbritannien, auch Frankreich und Jordanien.
Ja. Das ist korrekt, ja. Also das weiß ich nicht, ob sie es alleine nicht hätten bewältigen können, aber es ist natürlich eine gewaltige Aggression gewesen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es eine sozusagen so kontrollierte Aggression war, dass die Iraner geglaubt haben, okay, also oder damit gerechnet haben, dass es komplett abgewehrt wird. Also das alles durchkommt nicht, aber sie hatten, glaube ich, schon gehofft, dass zumindest einige durchkommen.
Also zumindest sagen, dass US- und britische Militärs, das war schon ein Angriff, der sollte zerstören.
Ja, ja. Also das heißt, jetzt auch wieder in der Psychologie einen Schritt zurückgedacht, der Schlag der Israelis auf diese Basis der Revolutionsgarden in Damaskus hat wehgetan. Also da dürfte es im Iran auch starken Druck der Revolutionsgarden geben. Ich meine, die sind ja ein zentraler Faktor oder Säule auch des Regimes. Auf das Regime gegeben haben einen großen Druck, da müsste jetzt etwas tun. Also sozusagen, nachdem ja der Soleimani, der Chef, schon ermordet wurde von den Amerikanern. Das wäre also jetzt ein Moment gewesen, wo glaube ich, das Regime dann unter Druck intern gekommen wäre, wenn sie nicht darauf reagiert hätten. Das heißt, es war ein seriöser Schlag. Und das hat sozusagen eröffnet ein ganz neues Spiel, weil es diesen direkten Austausch zwischen Iran und Israel bisher noch nicht gegeben hat.
Aber wo soll das Ganze enden? Also was ist da für beide Seiten ein mögliches Endgame?
Also ich glaube, das Endgame und die große Hoffnung Israels, aber der ganzen westlichen Welt, muss sein, dass dieses Regime fällt. Und es stellt sich natürlich, oder stellen sich viele Experten die Frage, ist das iranische Regime dort, wo das sowjetische Regime im Jahr 1989 war? Also sozusagen, die ganze Welt hat nicht damit gerechnet, aber dann ist es dann plötzlich umgefallen, wirklich wie, als hätte es das nie gegeben. Ja? Das ist, glaube ich, die große Hoffnung. Und ich habe also jetzt immer wieder auch in Diskussionen, wo ich dabei war, gesagt, ich glaube, unsere gesamte Energie sollte in die Richtung gehen, dieses Regime zu schwächen und die Zivilgesellschaft, die Opposition zu stärken, so gut es geht.
Da sagen ja iranische Frauen zum Beispiel, die ja zuletzt wurden Mädchen wirklich totgeprügelt, weil sie nicht diese Vollverschleierung hatten, auch Frauen regelmäßig ins Gefängnis gesteckt und dort gefoltert, dass sie eigentlich zu wenig Unterstützung aus dem Westen bekommen haben. Teilen Sie das?
Ja, also jetzt muss man das wirklich aus vielen Perspektiven sehen. Also nicht nur die Frauen. Wir haben dort verfolgte Minderheiten wie die Baha'is. Da hatte ich eine Vertreterin gerade gestern im Parlament, die berichtet, dass die Unterdrückung noch stärker geworden ist, die Verfolgung. Auch, dass es 2/3 Frauen sind, die dort in Gefängnissen sind. Wir haben auf der anderen Seite die Kurden. Wir haben auf der anderen Seite, was man auch vergisst, ein großer Teil der Bevölkerung im Norden, im Iran, sind Aserbaidschaner. Ich war nämlich zur Wahlbeobachtung vor kurzem in Aserbaidschan und da wurde mir klar, dass mehr Aserbaidschaner im Iran leben als in Aserbaidschan selber. Und das, was ich dort gehört habe, ist, dass die gar nicht das Regime unterstützen. Ja? Also sozusagen, sie halten ruhig, mehr oder weniger, aber da ist auch nur die Frage, ob, wenn da mal ein Funken fällt, zur richtigen Zeit, dann werden die ganz sicher nicht das Regime unterstützen. Also ich glaube, da ist wirklich das Regime unter Druck. Das steht ja auch bei denen ein Generationswechsel bevor. Ja, die wollen natürlich auch möglichst das Regime stabil halten, weil ein Wechsel auch in der Führung, der ja irgendwann einmal passieren muss, bedeutet auch Instabilität. Also, und da sollten wir als Europa und Westen natürlich viel stärker auch eingreifen, unterstützen, vor allem einmal mit Sanktionen und auch der Unterstützung natürlich der Frauenbewegung, der Demokratie, also der Opposition und so weiter.
Gut, dann vorerst vielen Dank, Martin Engelberg, für dieses Interview.
Gerne, danke für die Einladung.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.